Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning in our country. Until you came along, we're just always losing, but now we're winning too much. And I say, no, 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 you're going to win again. You're going to win big. You're going to win bigger than ever. And to prove that point, here with us tonight is a group of winners who just made the entire nation proud. The men's gold medal Olympic hockey team. Come on in.
Tina, was hören wir da?
Da hören wir Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation. Er sagt, dass die USA nur noch gewinnen und immer wieder gewinnen werden. Und als emotionalen Höhepunkt der Rede bittet er unter grossem Applaus das US-Eishockey-Team rein. Und das hat ja vor kurzem an den Olympischen Spielen Gold gewonnen.
Es ist Mittwoch, der 25. Februar 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Es freut mich, Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama zu begrüßen. Tina ist Politikwissenschaftlerin, sie lehrt und forscht an der University of Alabama at Birmingham. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Also, gestern Abend, eure Zeit, hat Donald Trump vor dem Kongress seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Das passiert einmal im Jahr in der Regel. Du hast zugeschaut. Was war dein Eindruck von Trumps Auftritt?
Also, es war extrem lang. Also, die längste Rede zum Status State of the Union. 1 Stunde und 47 Minuten. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich bin nach einer Stunde auf dem Sofa eingeschlafen, trotz bester Absichten, wach zu bleiben. Das mache ich nämlich.
Müssen wir da den Podcast abbrechen oder können wir, hast du dich gleich noch informieren
können? Nein, ich habe dann schon den Rest noch heute Morgen geschaut. Also, das mache ich natürlich nur für euch.
Danke.
Sonst tue ich mir das nicht an.
Aber was ist da trotz allem am meisten geblieben?
Ja, also schon halt die visuelle Uneinigkeit. Also die Republikaner haben jedes Mal, wenn er etwas gesagt hat, praktisch nach jedem Satz sind sie aufgestanden und haben geklatscht. Also ich habe das Gefühl, die haben heute wahrscheinlich alle Muskelkater vom ewigen Aufstehen und Absitzen. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie eine Reality-Show, wo Preise vergeben werden. Also er hat ja auch einige Preise vergeben, also Medaillen und so weiter. Und ja, schon halt nach wie vor auch die harsche Sprache, die er häufig braucht. Rassistische Angriffe auf Somalis in Minnesota, wo er gesagt hat, das seien Piraten und auch sonst halt wirklich so von oben herab auf gewisse Bevölkerungsschichten in den USA.
Wie wichtig ist die Rede?
Ja, es ist ein grosses Fernsehereignis. Generell verpufft aber die Energie relativ rasch. Also es gibt schon legendäre Reden, zum Beispiel ein Bush, seine Achse vom Bösen. Das ist natürlich immer noch in der Erinnerung. Aber das, wie gesagt, das ist die längste Rede, die der Präsident gegeben hat, anlässlich von der State of the Union. Und ja, auch die meisten Leute haben das ähnlich gefunden wie ich, habe ich heute Morgen gelesen. Also wirklich ein bisschen repetitiv, nicht viel Neues, langweilig und ja, das, so hat es dann auch im Saal ausgesehen.
Aus Schweizer Sicht hat vor allem Trump seine Zollpolitik interessiert. Wie hat der Präsident auf das Urteil vom obersten Gericht reagiert? Das oberste Gericht hat ihn ja kürzlich zurückgepfiffen, was die Zollpolitik betrifft. Und Tina, sind die neuen Richter überhaupt im Publikum gewesen? Es hat ja geheißen, Trump will sie eigentlich gerne dabei haben nach dem Entscheid, der ihn so geärgert hat.
Ja, also 4 sind da gewesen. 3 von denen haben gegen ihn gestimmt. Und alle haben ohne Regung zugelassen. Also der Chief Justice Roberts und auch die anderen Justices sind wirklich auf der grossen Leinwand gesehen gewesen. Und die haben wirklich ohne Wimpern zu zucken, haben die einfach zugelassen. Sie haben ja mit ihrem Entscheid gezeigt, dass der Kongress wichtiger ist als das Individuum, auch wenn es der Präsident ist oder der Präsident Trump persönlich ist. Und es ist noch interessant, oder, als er reingelaufen ist, hat er ihnen die Hand gegeben, aber beim Rausgehen sind dann die Richter direkt ohne Handschütteln rausgegangen, obwohl sie ganz vorne gesessen sind und eigentlich die Ersten gewesen wären, wo er die Hand geschüttelt hat.
Lassen wir rein, was Donald Trump so dazu gesagt hat.
I used these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country, both economically and on a national security basis. Everything was working well. Countries that were ripping us off for decades are now paying us hundreds of billions of dollars. They got it really wrong. And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. It just came down. It came down. Very unfortunate ruling. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made. Right, Scott? Knowing that the legal power that I, as president, have to make a new deal could be far worse for them. And therefore, they will continue to work along the same successful path that we had negotiated before the Supreme Court's unfortunate involvement.
Der Donald Trump sagt da, dass die Zölle Milliarden, x Milliarden eingebracht hätte und unter anderem auf Frieden. Beispielsweise, wenn er Konfliktparteien mit Zöllen droht hätte. Wir haben das gesehen im Fall von Kambodscha und Thailand. Nur hat es dort eigentlich nicht wirklich einen Frieden gegeben. Bis eben das oberste Gericht einen ganz schlechten Entscheid gefällt hätte. Aber das Gute an der ganzen Sache sagt, dass Länder, die betroffen sind, an Deals, die sie bereits mit den USA ausgehandelt haben, festhalten. Denn die Länder, so sagt Donald Trump, wissen ganz genau, dass sie bei einem neuen Abkommen viel schlechter würden aussehen. Und damit hat er natürlich implizit, nicht wörtlich, aber implizit hat er auch die Schweiz angesprochen. Tina, wie interpretierst du Donald Trump seine Äußerungen zu den Zöllen?
Die Zollpolitik ist ja eine von seinen Hauptthemen. Also, und die will er natürlich weitermachen. Er hat dann gerade kurz auch nach dem Urteil hat er da ein neues Gesetz für gekramt, also der International Emergency Economic Powers Act. Das ist ein Gesetz von 1970. Und dort kann der Präsident temporär, also bis zu 150 Tage Zoll erheben. Und da hat er zuerst gesagt 10% und dann am Schluss hat er gesagt doch 15%, was das Höchste ist unter dem Gesetz. Aber eigentlich müsste dann nachher der Kongress einschreiten und ja, das ist eigentlich unwahrscheinlich im Moment. Also ich weiss nicht, was dann das nächste Gesetz wird sein. Aber im Moment ist natürlich die Zollpolitik nach wie vor im Vordergrund. Und er hat ja auch gesagt, eben, dass wie gut das sei und wie toll für die USA.
Was heisst das jetzt für die Schweiz? Also die Schweiz hat sich ja bisher recht zurückhaltend geäussert. Sie will den angestrebten Deal, den man eigentlich für den März, also demnächst anstrebt, nicht aufgeben. Ist das die richtige Taktik aus deiner Sicht?
Ja, ich würde schon sagen, also Zurückhaltung ist sicher nicht schlecht. Der Trump hat ja die Schweiz immer wieder erwähnt, hat sich ein bisschen auf die Schweiz eingeschossen. Auch zu Davos hat er ja gezeigt, oder? Was offensichtlich liegt im Bundesrat in Keller-Sutter nicht wirklich. Und die Schweiz hat ja nicht den grössten Binnenmarkt, also jetzt die gleiche Macht wie die EU. Und die EU hat ja ein Abkommen auf Eis gelegt. Also ich denke, Zurückhaltung ist sicher gut, vor allem, weil man ja nicht weiss, wie es dann weitergeht und was für Zollpolitik noch möglich ist seit dem Supreme Court. Urteil.
Der Trump hat seine Wirtschaftspolitik über den Klee gelobt. Lassen wir noch mal rein.
One of the primary reasons for our country's stunning economic turnaround, the biggest in history, where the Dow Jones broke 50,000 four years ahead of schedule and the S&P hit 7,000, where it wasn't supposed to do it for many years, were tariffs.
Der Trump sagt da, dass die Börsen alle Rekorde gebrochen haben. Und das stimmt ja tatsächlich. Aber hätte Donald Trump seine Zuhörerinnen und Zuhörer vor den Fernseher können davon überzeugen, dass es keine Affordability Crisis gäbe? Also keine Krise, was die Lebenshaltungskosten betrifft. Lebenshaltungskosten, die ja massiv gestiegen sind und Budgets der durchschnittlichen Amerikanerinnen und Amerikaner belastet.
Also die Affordability Crisis ist ja unter anderem Erfolg von den Zöllen, weil für die Zölle kommen vor allem die amerikanischen Konsumenten auf weil die importierten Produkte teurer geworden sind. Also, und das spürt man natürlich als Normalbürger. Jetzt die, die natürlich reich sind, die machen natürlich Fürschi an der Börse. Es gibt schon denen, wo es gut geht. Aber für die meisten amerikanischen Bürger ist die Kaufkraft abgegangen und die Lebenserhaltungskosten sind extrem gestiegen.
Der Trump hat sich in seiner Rede schon fast lustig gemacht über die Affordability Crisis.
Decades before I came along, we had the exact opposite. From trade to healthcare, from energy to immigration, everything was stolen and rigged in order to drain the wealth out of the productive, hardworking people who make our country great, who make our country run. Under Biden and his corrupt partners in Congress and beyond, now the same people in this chamber who voted for those disasters suddenly use the word affordability, a word they just used it. Somebody gave it to them, knowing full well that they caused and created the increased prices that all of our citizens had to endure. You caused that problem. You caused that problem. They knew their statements were a dirty, rotten lie. Their policies created the high prices. Our policies are rapidly ending them. We are doing really well. Those prices are plummeting down.
Tina, was sagt der Donald Trump zu der Affordability Crisis und wie ist das angekommen?
Ja, also er sagt da, dass eben alle anderen vor ihm hätten geschaut, dass die Amerikaner schlechter gehen, dass Immigranten und so weiter, also dass denen besser gehen wie die Amerikaner selber. Und er wiederholt da auch seine Behauptungen, dass unter dem Biden alles schlecht gewesen sei und dass vor allem der Biden Schuld hätte an der Erschwinglichkeitskrise. Und er sagt dann auch wieder, es sei kein Problem. Also an einem anderen Teil von seinem Speech hat er dann gesagt, Benzinpreise seien extrem tief wegen ihm. Die seien jetzt unter $2 pro Gallon. Das ist etwa, ja, 50 Cent pro Liter. Also, und das stimmt nicht. Also, ich habe heute Morgen geschaut, ich habe gedacht, ja, wo ist es echt? Das ist nicht meine Erfahrung. Und er sagt dann auch, dass Affordability ein Wort sei, das Demokraten erfunden haben, um sich gegen ihn zu stellen.
Der Donald Trump hat eben die Rede vor dem amerikanischen Kongress gehalten, also vor dem Senat und vor dem Repräsentantenhaus und noch vor weiteren Gästen, die dabei sind. Wir haben es gehört, unter anderem das Eishockey-Team. Am 3. November wird der Kongress neu gewählt. Ist im Trump sein Auftritt auch ein Wahlkampfrede mit Blick auf die Zwischenwahl, auf die Midterms?
Schon ein bisschen, weil seine Ratings sind down. Also er hat eins der tiefsten Approval Ratings. Nach einem Jahr, etwa 36%, findet nach wie vor gut, was er macht. Und er wird das natürlich aufholen. Also auch darum eben hat er auch die Affordability Crisis und die anderen Themen angesprochen. Er selbst hat auch immer wieder die Demokraten beschuldigt, dass sie in den Wahlen betrügen. Also auch die 2020-Wahl ist wieder gekommen. Also das Thema eben ist gestohlen worden und so weiter. Er hat dann irgendwo sogar gesagt, das sei eigentlich nicht das erste Jahr von seiner zweiten Amtszeit. Das sollte eigentlich sein, seine dritte Amtszeit und eben komische oder seltsame Sachen passieren.
Der Donald Trump hat, wie du erwähnt hast, Demokraten frontal angegriffen in seiner Rede. Vor allem auch dann, wenn sie aufgestanden sind, um ihm für seine Erfolge zu applaudieren.
Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens, in many cases drug lords, murderers all over our country. They're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself.
Es ist ziemlich hoch hergegangen da, Tina. Was haben wir gehört?
Also es ist ein Schrei-Duell zwischen dem Trump und einigen demokratischen Abgeordneten, also ein Shouting-Match, wie man das in den USA sagt. Demokraten haben die Namen von Amerikanern gerufen, also René Good und Alex Pretti, die in Minneapolis von ICE umgebracht worden sind. Und das ist dann hin und her gegangen und der Präsident hat das Mikrofon gehabt, darum ist er lüter, aber es hat schon Dänik gehabt, also unter anderem Ilhan Omar, die Abgeordnete aus Minnesota, die aus semalischer Herkunft ist, die immer wieder geschrien hat, dass eben Trump Amerikaner umgebracht hätte. Und es zeigt halt, oder, wie gespalten der Kongress ist und auch das Land. Also die Schreiduelle sind eigentlich erst in den letzten Jahren normal geworden. Also so in den letzten 16 Jahren, 2009 war es das erste Mal unter Obama. Vorher sind eigentlich die State of Union Reden eine ruhigere und formalere Angelegenheit gewesen. Und eigentlich sind die Reden auch ein symbolischer Moment von nationaler Einheit. Und heute ist es wirklich viel eher so ein politisches Theaterstück inszeniert für den Fernseh und ein parteiisches Publikum.
Ein demokratischer Abgeordneter, der Al Green aus Texas, ist sogar aus dem Saal gewiesen worden.
Ja, schon wieder, muss man sagen. Er ist genau schon vor einem Jahr beim Trump seiner ersten grossen Rede vor dem Kongress aus dem Saal geschickt worden. Das Mal hat der Al Green, der selber Afroamerikaner ist, ein Schild aufgehebt, wo drauf gestanden ist, dass Schwarze keine Affen sagen. Das ist eine Anspielung auf das Video, wo der Trump via soziale Medien weitergeleitet hat, in dem Barack und Michelle Obama als Affen dargestellt worden sind.
Lass uns mal kurz rein, was der Al Green zu dem Vorfall sagt.
The consequences were of no consequence to me. You have to take a stand. The consequences of no consequence in the sense that I would allow the consequences to prevent me from doing what I believe is a righteous thing to do. Dr. King did not allow the consequences to prevent him from going to Birmingham, and he went to jail. Rosa Parks did not allow the consequences to prevent her from taking a seat on the bus. That's where we are now. We are back to a point where people have to take a stand.
Tina, was sagt da der Abgeordnete Al Green?
Also er sagt, man müsse aufstehen, so wie das der Dr. King und Rosa Parks gemacht haben. Also der Martin Luther King, der für seine Haltung da in Birmingham ins Gefängnis hat müssen. Oder Rosa Parks, wo vorne zu Montgomery, auch zu Alabama, im Bus gesessen ist, weil eigentlich nur für Weisse gewesen wäre. Und der Al Green sagt, da, heute sind wir wieder an dem Punkt, wo man wirklich müsse aufstehen und sich wehren, er wirft dem Trump auch implizit Rassismus vor.
Damit kommen wir noch zu der Außenpolitik. Morgen wollen die USA in Genf wieder mit dem Iran verhandeln, vor allem über das iranische Atom- und Raketenprogramm. Und weil die USA ja einen grossen Aufmarsch angelegt haben im Nahen Osten, also sie haben einen Flugzeugträger im Persischen Golf geschickt und einen ins östliche Mittelmeer, kann man sagen, dass Zeichen auf Krieg stehen. Auch dazu hat sich der Donald Trump geäussert.
They were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, in particular nuclear weapons. Yet they continue starting it all over. We wiped it out and they want to start all over again. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's number one sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen.
Was sagt da Donald Trump richtig Iran?
Also er will das Problem diplomatisch lösen, aber eine Atombombe akzeptiere er nicht vom grössten Sponsor vom Terror weltweit. Also da müssen dann intervenieren.
Was ist dein Eindruck? Stehen Zeichen auf Krieg?
Ja, kann schon sein. Also es ist noch schwierig zu sagen. Also es ist natürlich, er hat jetzt mehrmals Gewalt angewendet oder angedroht. Also wenn man denkt über Venezuela oder auch Grönland. Und letzte Woche bin ich beim Council on Foreign Relations gewesen. Das ist der grösste unabhängige Think Tank zur amerikanischen Außenpolitik und internationalen Beziehungen. Und dort hat dann der Iran-Experte gemeint, dass beschränkte Attacken von den USA oder auch Israel eben nicht mehr als existenzielle Bedrohung wahrgenommen werden in Iran oder bei der iranischen Führung. Aber dass eben die Atombombe wichtig sei und dass es sogar denen gäbe, die bedauern, dass sie die Bombe nicht früher gebaut haben, oder? Weil in dem Schlag im letzten Sommer, sagen 35 Jahre eigentlich, Forschung und Fortschritt kaputt gemacht wurden. Und was noch interessant ist, oder? Bis anhin haben sich eigentlich die USA im Iran oder in diesen Situationen immer im letzten Moment noch zurückgezogen. Aber es ist wirklich unklar, ob das mal auch so sein wird. Und was klar ist, ist, dass Iran nicht die gleiche militärische Kraft hat wie die USA, aber dass sich die iranische Regierung stärker fühlt, weil sie einen ausländischen Angriff und innerstaatlichen Aufstand überlebt hat. Und das kann natürlich dann die Verhandlungen am Donnerstag beeinflussen.
Rechnest du mit Krieg oder nicht?
Oh, schwierig vorauszusagen. Ich hoffe, es gibt keinen, aber könnte schon sein, ja.
Ein anderes wichtiges Thema ist der Klimawandel. Kürzlich hat Donald Trump ja Treibhausgas für unproblematisch erklärt und damit die zentrale rechtliche Grundlage für Klimagesetze in den USA gekippt. Hat Donald Trump Umweltfragen überhaupt erwähnt in seiner Rede?
Nein, die hat er nicht erwähnt. Und das ist ja bezeichnend, dass er genau das Thema auslässt. Per ihm und auch der Republikanischen Partei gibt es ja Klimawandel gar nicht. Es interessiert ihn nicht gross, es hat keine Konjunktur mehr. Obwohl offensichtlich ist, dass sich das Klima wandelt in den USA. Das spüren eben die Bauern im Mittleren Westen, die unter Wassermangel leiden, oder eben die Rockies, wo es im Moment überhaupt keinen Schnee hat, während New York und Washington und so weiter und die Ostküste generell im Schnee versinkt. Ja, da sieht man natürlich schon den Klimawandel eigentlich mit eigenen Augen, aber das hat er jetzt überhaupt nicht reingebracht in seine Rede.
Wir kommen mal zu der Opposition. Wie haben die Demokraten auf Trump seine Rede reagiert?
Generell schlecht, was ja zu erwarten war. Also es sind auch einige Sitze leer geblieben. Ich habe gelesen, 50 sind gar nicht gekommen. Die einen waren gelangweilt. Also Nancy Pelosi hat eigentlich auf ihrem Telefon rumgespielt und hat auch andere gehabt, die bewusst sich teilweise so gegeben haben. Oder die einen haben sich dann eingemischt, wie wir schon gesagt haben. Eine Demokratin ist in der Mitte rausgelaufen, hat gefunden, sie hat genug. Und gewisse Frauen sind auch in diesen weissen Anzügen gekommen für Frauenrechte. Aber eben, es war eigentlich genau so gewesen, wie man das voraussagen konnte, dass eigentlich vor allem Demokraten hauptsächlich sitzen geblieben sind, außer bei wenigen Situationen, wie jetzt zum Beispiel, wo das Hockey-Team reingekommen ist.
Generell kann man sagen, dass Donald Trump einen eigenen Blick hat auf die Welt. Das haben wir auch jetzt wieder gesehen. Weiss der Trump eigentlich wirklich Bescheid, was in den USA läuft und auch weltweit, oder lebt er in einer eigenen Welt?
Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon ein paar Mal gefragt, oder? Also, ich denke, er hat wirklich irgendwie seine eigene Sicht oder seine eigene Welt oder sicherlich die eigene Interpretation.
Also, hat der Trump einfach einen eigenen Blick oder sagt ihm Berater nur, was er hören soll?
Ist unklar, aber was klar ist, ist, dass er sich das mal nur von Loyalisten umgeben hat, wo ich mir noch vorstellen könnte, dass sie ihm gar nicht sagen, wie schlecht seine Approval Ratings sind oder was die Leute sagen oder wirklich finden, oder ausser jetzt eben, was in diesen parteipolitischen Spannungen klar rauskommt. Oder das, ich könnte mir noch vorstellen, dass er wirklich selektiv gehört, was er will, oder ihm auch noch selektiv gesagt wird, was die Leute denken, er will hören.
Gibt es schon Indizien, wie Trump seine Rede generell angekommen ist?
Also von was ich heute Morgen gelesen habe, klar streng nach Parteilinie. Demokraten haben es generell negativ gesehen, die Republikaner positiv und die Independents sind neutral gewesen. Also es hat so kleine Zirkel gegeben, wo es quasi direkt eben bei Wählern geschaut haben, was sie finden. Es ist genau nach diesen Parteilinien eigentlich gewesen. Und in den Late-Night-Shows, also das sind alle die politische Satire, ist natürlich alles auseinandergenommen worden. Und ja, das ist teilweise war es auch noch lustig. Das habe ich heute Morgen auch geschaut. Das ist irgendwie fast die beste Art und Weise, einen Einblick zu bekommen, was gestern Abend passiert ist.
Dann lassen wir zum Schluss noch kurz Jimmy Kimmel zu.
I have to say, Trump's dementia really makes me miss Joe Biden's dementia. It was a much friendlier dementia. Here's the real State of the Union, okay? We have a nutjob wannabe king who's doing everything he can to censor opinions he doesn't want to hear. He has his goons arresting, incarcerating, and killing American citizens. He's got funding for cancer research at children's hospitals while he rakes in literally billions of dollars for himself and his family. He's coming after our right to vote. He's protecting pedophiles and won't explain it. He's lining the pockets of billionaires, all while neglecting the sick, the poor, the hungry, in the name of Jesus, by the way, who you could read all about a Donald Trump edition of the God Bless the USA Bible that is made in China and available for $99.99. That is the state of the union. Okay?
Das ist der Jimmy Kimmel gsi. Danke vielmals, Tina. Bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage vom Anton Sieber aus Baden. Der Anton Sieber schreibt, dass der Trump nach eigenen Angaben über einen überdurchschnittlich hohen IQ verfüge. Wenn der Anton Sieber dem Trump zulässt, kommen ihm aber Zweifel. Doch es gibt Leute, so schreibt Anton Sieber, die glauben, dass der Trump wirklich intelligent sei und einen klaren Plan verfolge. Und dass seine Berater nur Kopfnicker sagen. Dann aber gäbe es andere Leute, die glauben, dass der Trump gar nicht so wichtig sei, dass er vielmehr von diesen Beratern eigentlichen Strategen im Hintergrund gesteuert werde. Jetzt haben wir neues Anschauungsmaterial bekommen mit dieser Rede zur Lage von der Nation vor dem Kongress. Tina, was glaubst du, trifft eher zu? Der Trump ist wirklich super gescheit und weiss genau, was er macht? Oder haben Berater eigentlich mehr Einfluss, als wir meinen?
Ist jetzt noch schwierig zu beantworten. Also, ein bisschen beides, oder? Ich denke, er hat schon eine klare politische Intuition und so Showmanship, oder? Wo er wirklich eine Art wie ein MC auch, dass die Rallies und so weiter macht. Er appelliert an Emotionen, erreicht die Leute. Aber ich sehe eigentlich keinen Masterplan. Also, manchmal ist ja häufig, entscheidet er sich für etwas und dann kurz darauf ab ist wieder etwas anderes. Gestern ist er eigentlich erstaunlicherweise am Skript geblieben, von was ich gelesen habe. Und auch, dass er quasi sich wirklich darauf vorbereitet hat. Also mehr wie sonst. Und es hat eigentlich wenig Bissigkeit gehabt, generell. Also, außer die rassistischen Bemerkungen gegenüber den Somalis. Also jetzt zum Beispiel der Supreme Court habe ich eigentlich erwartet, dass er dort viel, viel härter etwas sagt, oder, und dann ist eigentlich das Wort unfortunate, oder, hat er eigentlich gebraucht, aber er ist nicht gross darauf eingegangen. Also, seine normalen, empörenden Bemerkungen sind mehrheitlich ausgeblieben. Ich habe gelesen, dass zu Washington in seiner Bar haben sie gratis Bier gegeben, bis er die erste Beleidigung macht. Und dort haben sie eigentlich gedacht, dass nach so 5 Minuten das Gratis-Bier fertig ist. Haben aber 45 Minuten gewartet, bis die Leute, die da in der Bar waren, so betrunken waren, dass sie es gefunden haben, so, jetzt müssen wir das abklemmen. Also, das sagt eigentlich alles. Also, ja, ich will sagen, machtpolitisch ist er ein instinktiver Akteur, der Kontrolle behalten will und sich hauptsächlich auf seine eigene Meinung abstützt. Also, ich würde sagen, wer ihn unterschätzt, macht einen Fehler, aber wer ihn überschätzt, ebenfalls.
Tina, danke vielmals für deine Antwort auf die Frage von Anton Sieber aus Baden. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Danke vielmals, Tina. Tschüss nach Birmingham, Alabama.
Ciao, Christoph. Tschüss auf Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse. Bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, ist Tina Kempin-Reuter. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.